Aber ich brauche auch Kaffee oder so. Boah, es ist schon spät für mich.
Willst du was von meinem Kaffee?
Was ist da? Hast du da irgendwas noch drin? Was ist dein Kaffee heute?
Einfach nur Kaffee und ein bisschen Reismilch.
Ist nicht mal Haselnut drin?
Ein bisschen Zimt.
Ich probier mal.
Das ist nicht so geil, aber es ist warm. Also
ich kenne mich.
Hallo.
Hallo.
Hallo. das war nicht ganz meine beste Lache, aber wenn ich lache, ist wirklich...
Nicht schön.
Ich hoffe, ihr bekommt es irgendwann mal mit. Ich hab das Lachen von meinem Vater irgendwann aufgegriffen und ich lache wie so ein geisteskrankes Walross. So ein bisschen wie Goofy. Ist ganz schlimm.
Und ich habe auch mal besser gelacht.
Aber man nimmt es irgendwann an.
Ich habe mich daran gewöhnt, ja.
Und wenn ich lache quasi nicht voll und ich lache quasi lautlos. So ein ist schlimm. Okay.
Sieht auch eben nicht schlimm aus.
Wir haben diesmal kein richtiges Hauptthema, aber ich habe ein paar kleine Themen.
Mhm.
Und
wir haben auch oft sonst kein richtiges Hauptthema.
Ja, aber in letzter Zeit hatten wir Hauptthemen.
Ja. Wir haben auch noch einige Hauptthemen auf der Liste, aber die Zeit ist noch nicht reif.
Und weil wir letztes Mal über Bodyshaming gesprochen haben, gab es noch ein Thema, über das ich reden wollte, und zwar, nicht deins, der Kaffee?
Nee, ist eklig.
Okay. Akne. Ich fand, das war ein Thema, was ich so grob gerne mal ansprechen würde. Denn, also ich persönlich hatte damit zumindest sehr viel zu kämpfen als Teenager. Und auch besonders, weil ich in der letzten Folge nochmal angemerkt habe, ich schneide ja also im Kontext im schwulen Kontext oft sehr gut ab. Ja, aber auch erst seit sich meine Haut verbessert hat.
Mhm.
Also, ich finde, Akne ist so ein Thema, das hat mir auf jeden Fall gezeigt. Was Pretty Privileged so ist teilweise und was das so mit dir macht. Das kann man in dem Kontext ganz gut nochmal ansprechen. Und zwar, ich weiß noch, ich finde das immer schwer, bei mir zuzuordnen, welches Jahr das genau war. Sagen wir mal, ich habe mit so 11, 12, 13 angefangen, Pickel zu bekommen.
Mhm.
Und ich hatte die nur auf der Stirn erstmal oder primär, und dann konnte man zu der Zeit recht gut ignorieren, weil... zu der Zeit hatte jeder diesen Justin Bieber Seitenscheitel,
ja,
und hast du halt Pickel unter deinen Haaren.
Ja.
Ja. Was natürlich auch...
Mädels hatten oft einen Pony.
Auch was, wo man jetzt weiß, ja, die Haut atmet dann nicht so gut, deshalb bekommt man Pickel. Das ist halt das Problem. Aber in dem damaligen Alter denkst du dir, geil, kann ich ja einfach Haare drüber machen, ist okay. Und da auch damals, keine Ahnung, meine Familie hatte da niemand Probleme mit. Das heißt, meine Mutter wusste nichts über Skincare richtig. Und der Rest meiner Familie auch nicht. Das war sowas damals, wenn du Pickel hast, dann nimmst du halt Clearasil. Und Clearasil ist nicht so gut für dein Gesicht.
Nee.
Hat bei mir auch nicht viel getan. Dann hat sich dann mit der Zeit halt richtig Akne entwickelt, ist ja klar.
Mhm.
Auch wenn du dir Pickel falsch ausdrückst, wenn du deine Haut nicht richtig, wenn du damit nicht richtig umgehst. Und meine Haut wurde, ich konnte das richtig spüren, die wurde immer wütender.
Mhm.
Die mochte auch die Produkte nicht, aber du denkst dir auch teilweise in dem Alter, aggressiv, also viel hilft viel, und aggressiv ist doch das Beste, was ich machen kann.
Ja.
Ich werde jetzt meine Haut so richtig ficken, denkst du dir.
Ja.
Also ich mache die,
so ein bisschen wie Bleichmittel für die Haut.
Ja. Und das hat irgendwann den Punkt erreicht, dass meine Haut so wütend war, aber auch deine Haut gewöhnt, also im Sinne von deine Haut gewöhnt sich ja auch teilweise dann an die Sachen. Also zum Beispiel, ich musste dann erst mein Gesicht waschen, nachdem ich mein Gesicht gewaschen habe, so einen netten alkoholischen Toner benutzt.
Mhm.
Und dann nach dem Toner musst du Feuchtigkeitscreme benutzen, sonst spannt deine Haut total.
Ja.
Und diese ganzen Schritte musst du dann anfangen zu machen. Also wurde ich gezwungen, so eine Skincare-Routine zu entwickeln. Ja, schlimm.
Ja.
Schlimm für mich, dass ich also Skincare entwickeln musste. Leider war es halt keine gute Routine.
Mhm.
Ich hatte dann ständig trockene Haut, angespannte Haut, und nachdem die trocken war, hat die dann erstmal angefangen zu jucken und dann angefangen zu ölen, weil trockene Haut, ich habe auch eine ölige Mischhaut, die mag das gar nicht, wenn man der das ganze Öl wegnimmt.
Nee.
Das heißt, dann nach so ein paar Stunden hat meine Haut dann richtig angefangen zu glänzen, weil da so viel Öl nachgefettet hat. Das war einfach nicht schön. Das war richtig schlimm. Auch, dann, also auch wenn du viele Pickel hast und die Haut ist so wütend, dein Gesicht ist fast schon heiß.
Ja.
Also, und...
Es ist richtig, darunter arbeitet es so. So eine eklige Art.
Und was ich echt auch schon immer irgendwie bemerkenswert an mir fand, ist dumm, ist blöd, sowas zu sagen, aber also auch wenn man einen Satz anfängt mit, was ich schon immer bemerkenswert an mir fand, will man jemanden eigentlich schon direkt schlagen.
Ja.
Aber das hat mich nie davon abgehalten, das Haus zu verlassen. Also ich habe immer noch, egal wie scheiße meine Haut aussah, ich habe immer noch Freunde getroffen, ich bin immer noch rausgegangen. Ich weiß nur noch, selbst einmal, ich habe an meiner Haut rumgekratzt oder irgendwas. Auf jeden Fall, ich habe mir tatsächlich auf der Haut eine Herpesinfektion zugezogen. Und zwar über mein ganzes Gesicht.
Was? Wie das denn?
Ich weiß nicht mehr, was ich gemacht habe. Ich habe einfach also wirklich irgendwelche aggressiven Sachen mit meiner Haut aus Versehen gemacht. Das war richtig schlimm. Ich musste Antibiotika dann nehmen, damit das weggeht. Und so eine richtig ekelhafte... Ich glaube ganz ehrlich, dass es daran lag, dass ich einen Pickel unter der Haut habe, den ich versucht habe auszudrücken. Das hat sich dann verunreinigt. Und danach hat meine Mutter gesagt, ich soll einfach Bepanthen drauf machen.
Nee.
Und das Bepanthen hat es teilweise irgendwie, hat sich meine Haut dann... Ich glaube auch nicht, dass... Also ganz ehrlich, dass das... meine Mutter hat es dann darauf geschoben, dass ich am Ende so einen alkoholhaltigen Toner drauf gemacht habe. Und ich meinte, also ich mir denke, das hätte das mehr desinfiziert als Bepanthen, was da eigentlich nicht wirklich hilft. Aber whatever. Die meinte, sie weiß, was sie da tut. Nee, deswegen, das war nicht gut dafür. Und es hat auch so geeitert, weißt du, wenn Bepanthen und Eiter, das stinkt. Das ist auch so ein Bepanthen, dieser Geruch mit dem Gemisch von Eiter. Ist ganz furchtbar. Ist so ein Geruch, von dem ich fast kotzen muss. Der ist mir im Kopf geblieben. Auch ich hatte richtig viele zystische Pickel unter der Haut, die so richtig wehtun. Es war richtig.
Hast du ein bisschen Angst, dass es explodiert?
Wo du dich aber auch freust, wenn der Pickel an die Oberfläche kommt, weil das tut dir weh.
Ja.
Auf jeden Fall, selbst als ich diesen kompletten Herpesausschlag in der ganzen Fresse hatte, habe ich mich mit Freunden getroffen.
Ja,
ich confident. Wollte auf dem Weg niemanden sehen, aber ich habe. Nee, was heißt confident? Das ist wirklich. Irgendwo ja, aber ich würde eher sagen, ich hatte ja keine andere Wahl. Also,
nee, aber es ist trotzdem selbstbewusst, das zu tun, weil wenn du absolut kein Selbstbewusstsein hast, dann bleibst du zu Hause, dann regelst du dich sozial ab.
Ja, aber ich dachte mir mal nicht, also das kann ja nicht die Lösung sein, das klingt ja ungesund, dann muss ich halt raus und einfach hoffen, niemanden zu sehen.
Ja, aber wenn du wirklich, wenn man richtig keine Konfidenz hat, braucht man sich ja nicht mal seine Freunde zu sehen.
Ja, ja, nee, aber deswegen. Und ja, Antibiotikum hat das dann eliminiert recht schnell. Es war auch ein leckeres Antibiotikum, es war so ein pinker Drink.
Ach, ich hasse das, ist eklig.
Ist besser als...
Kapseln?
Teilweise. War dann halt im Kühlschrank, das habe ich dann genommen. Ich glaube, es war auch Amoxicillin.
Bist du dagegen nicht allergisch?
Ich bin mittlerweile dagegen allergisch.
Okay.
Interessant, ich habe gerade erst die Connection gemacht. Whatever. Wo war ich vorhin noch stehen geblieben? Mir ist noch was eingefallen zum Thema Akne, Pickel. Irgendwann kam dann die Idee, das ist ja problematisch genug, nachdem meine Mutter das versucht hat zu beheben. Also man geht ja dann, also auch besonders als Junge, verlässt du dich dann einfach auf den Ratschlag von deiner Mutter.
Ja.
Auch meine Mutter hat mir irgendwas erzählt. Ja, sie hat ja mal also angefangen, eine Ausbildung in der Branche so zu machen.
Hat sie das?
Keine Ahnung. Sie hat mir sehr oft sehr wirklich divergierende Lebensgeschichten erzählt. Mhm. Sie hat auch irgendwann mal erwähnt, ach, sie wollte, hat ja versucht, Kinderpsychologie zu machen. Und ich sagte mir, hast du? Hast du ein Abitur gemacht? Dann kam raus, sie hat ein Abitur gemacht. Das kam raus, aber so wurde dann erwähnt und solche. Also, aber sowas, wenn ich meine Schwester dann frage, heißt es dann sowas wie, ja, die hat darüber nachgedacht, die hat es nie angefangen. Es ist sehr...
Anders.
Ja. Und jetzt kann man sie dazu ja jetzt nicht mehr wirklich fragen. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, und dann sind wir kam sie dann auf die Idee, mir erstmal Clearasil-Produkte zu kaufen. Die wurden dann aber irgendwann ersetzt, weil meine Mutter dachte sich, das ist zu billig, das tut nichts. Dann kamen Dr. Hauschka-Produkte.
Ah, okay.
Sind auch nur so Medium.
Ja.
Die sind halt teuer, aber die sind nicht also ich würde jetzt persönlich sagen, nicht unbedingt gut, aber also jede Haut ist ja auch anders.
Ja.
Ich habe sehr viele Face Masks gemacht und enjoyed. Ist auch nicht so gut, drei Face Masks pro Woche zu machen. Aber also, das Schlimme ist auch, wenn du nicht weißt, was du tust und du liest die Produktbeschreibung, dann steht da auf jedem, machen sie das 2 bis 3 Mal die Woche.
Ja.
Und wenn du dann 4 unterschiedliche Face Masks hast, die du 2 bis 3 Mal die Woche machst, bist du einfach beschäftigt.
Dann denkst du, ich mache ja 4 und sollte das jetzt was tun.
Dann wurde ich irgendwann zum Hautarzt geschleppt. Der hat mir noch eine antibiotische Salbe gegeben, die, wo ich dann später irgendwann erfahren habe, man soll die irgendwie nur so 3 Monate nehmen. Mhm. Ich glaube, ich habe die 2 Jahre lang genommen.
Oh, schön.
Das war auch great. Und die hat dann auch leider die hat Wäsche gefärbt. Das war nicht nett, beziehungsweise gebleicht. Das heißt, die Creme hat meine Kleidung auch teilweise gebleicht. Das war fantastisch, auch meine Bettwäsche.
Beunruhigend, wenn eine Creme in Kleidung bleicht, auf die Art.
Ja, darüber habe ich auch erst später nachgedacht. Und meine Haut wurde ein wenig besser, aber nicht extrem. Und naja, nachdem ich dann, wie gesagt, also ich glaube so grob 2 Jahre lang, ich musste mir auch dann immer wieder ein neues Rezept holen dafür.
Nervig.
Und immer wieder neu dahin dackeln. Und also, ich weiß nicht, daraus habe ich dann übrigens auch gelernt, wenn mein Kind Akne hat, zu mehreren Hautärzten zu gehen. Und mehrere, also wirklich wie bei anderen Sachen, wenn was nicht funktioniert, eine andere, also fachärztliche oder eine zweite Meinung einzuholen. Ja. Und und ich war ab und an bei einer Kosmetikerin, also um halt die Haut ausreinigen zu lassen. Mhm. Und das hat ein bisschen was getan, aber nicht so viel. Irgendwann mit 16 habe ich dann aber angefangen, nichts mehr zu nehmen. Also meine Haut gar nichts mehr mit meiner Haut zu tun, denn meine Pause zu gönnen, meine Haut auch noch mit Wasser zu waschen und einzucremen maximal.
Mhm.
Und das war's. Das hat bei mir dann was getan, aber ich glaube, das lag auch daran, dass meine Hormone sich zu der Zeit dann eh langsam eingependelt hatten,
dass
es dann funktioniert hat. Also ich würde nicht sagen, dass das die Lösung ist dafür. Ich würde nur sagen, dass meine Haut ganz gut getan hat, um nicht mehr so wütend zu sein.
Ja.
Was ja auch dafür spricht, dass einfach viel das Falsche getan wurde. Aber ich fand das mit dem Bleichen recht, recht krass. Was auf jeden Fall spricht, wie aggressiv das eigentlich war. Und warum ich finde, dass es mir auch ein bisschen gezeigt hat, wie das ist, wenn Leute, also wie das auf jeden Fall bezogen auf zum Beispiel dicke Leute.
Ja.
Die werden oft im Supermarkt angesprochen oder die werden oft angesprochen, und dann wird ungefragt, werden Abnehmtipps wird ihnen gegeben.
Ja.
Und das gleiche habe ich mit Skincare bekommen.
Ja.
Dann kommt jemand zu dir und sagt, einfach viel Wasser trinken. Einfach gesund ernähren. Ernähr dich doch einfach mal gesund. Ess doch mal weniger Süßes. Hör auf, Schokolade zu essen. Hör auf, Chips zu essen. Und ich denke mir, das mache ich doch alles schon. Ich weiß nicht, was ich da noch tun soll. Ich trinke viel Wasser, ich ernähre mich gesund. Und das tut trotzdem nichts. Und das, naja, das hat mir auf jeden Fall geholfen, mich da ein bisschen in die Lage hineinzuversetzen. Auch weil das so lange ging. Ich weiß auch noch, mit 17, 18 oder so, als ich das dann komplett recht wieder eingependelt hatte. Ich hatte trotzdem noch Pickel. Und ich bekomme auch immer noch Pickel. Aber ich glaube, jetzt zumindest ist meine Haut so gut wie noch nie. Aber es ging auf jeden Fall dann nach oben. Mit 17, 18... die kleine Schwester von einer Freundin von mir. Man sieht ja die kleinen Geschwister von Leuten nicht wirklich so oft. Und die hat mich nach so ein paar Jahren dann wieder gesehen. Und die meinte dann später zu der Freundin von mir, oh, das war der, ich habe den ja kaum erkannt. Der sah vorher so komisch aus. Ich habe den ohne die ganzen Flecken in seinem Gesicht nicht wiedererkannt. Das fand ich schon krass. Das wurde mir auch gesagt als ein positives Feedback. Aber dann dachte ich mir, meine Haut hat mich damals eigentlich gar nicht so gestört. Interessant, dass es anderen Leuten so sehr aufgefallen ist.
Ja.
Ach ja. Also ich fand Akne war schon eine sehr krasse Erfahrung, die ich eigentlich niemandem gönnen würde, weil das dich tagtäglich eigentlich, du immer wenn du in den Spiegel guckst, siehst du das ja. Und es erreicht doch irgendwann den Punkt, dass du dir teilweise denkst, auch besonders so mitten in der Nacht irgendwann, denkst du dir, ich wünschte, ich könnte meine Haut einfach abziehen und die wäre danach wieder frisch.
Ja.
Oder ich könnte die jetzt abschmirgeln und danach wäre darunter alles in Ordnung. Mhm. Und du siehst deine Haut dann irgendwann als ein Feind, auch ein bisschen getrennt von dir. Und ich glaube, so geht es auch vielen Leuten mit Gewicht, wenn du deinen Körper von dir getrennt siehst und als ein Feind und als was Böses. Und deshalb hat man ja dann auch kein Problem, immer aggressivere Produkte zu verwenden, weil man hat ja das Hass da drauf und das verbindet man damit so ein bisschen. Ich glaube, es ist wie teilweise Leute immer aggressivere Diäten benutzen, um den Körper zu verletzen.
Ja.
Irgendwo, weil meine Haut hat mir ja quasi was angetan. Und zwar Pickel. Und ich möchte das irgendwie heimzahlen irgendwo. Also du kriegst dann Wut quasi auf deine Haut und auch irgendwo teilweise auf dich selbst, weil Leute dich dafür verantwortlich machen auch.
Mhm.
Das fand ich war eine sehr interessante Erfahrung für ein paar Jahre. Und dann, Was ich auch noch zu der Zeit oft probiert habe, waren irgendwelche Hausmittel zu googeln gegen Akne. Ist auch immer eine
Backpulver und Zitronensaft.
Nee, auch so ein Kamillendampfbad. So schön richtig heißer Dampf auf deiner Haut. Ja. Dass du die
schön die Poren öffnest,
dass sie schön alle mal verbrannt werden, also deine Haut. Ja, auch das auch zum Thema Poren, das ist auch so das, was eigentlich von meiner Akne übrig geblieben sind so ein paar kleine Narben, aber nicht viele, und ein bisschen große Poren. Das ist eigentlich so das primäre Ding, was ich davon getragen habe. Worüber ich ziemlich froh bin, ehrlich gesagt, weil es hätte schlimmer kommen können. Ich weiß nicht, ich fand es interessant, dass man da auch viel drauf angesprochen wird, auch dieses konstante Ansprechen von fremden Leuten. Dann muss ich auch sagen, also ich habe meine Bilder schon zur damaligen Zeit trotzdem bearbeitet. Also ich habe mir die Pickel schon weggemacht. Auf der anderen Seite ging das teilweise nicht, weil ich so viele Pickel hatte, dass das nicht funktioniert hat. Aber wenn ich so einen relativ okayen Akne-Tag hatte, konnte ich das schon machen. Und dann sprechen dich halt drauf Leute. Also auch besonders, wenn du so auf Grindr, deine Haut sah auf Bildern nicht so aus. Ist sehr peinlich. Ist unangenehm. Auf der anderen Seite willst du dich halt nicht mit Akne präsentieren.
Ja, aber das ist irgendwo so dumm, weil das kommt eh raus und es ist noch unangenehmer. Und stell dir, also ich finde es auch so doof, wenn du dann mit jemandem auf ein Date gehst und die Person hätte dich so, wie du aussiehst, nicht gedatet.
Deswegen habe ich in der Regel bei meinem Profilbild hatte ich ein Bild halt von einem guten Tag, und ich habe dann nochmal privat aber vorher ein Bild geschickt. Und das war dann aber auch teilweise, also der Zeitpunkt, wann ich dann auf Grindr war teilweise so mit 16, und dann war das schon teilweise, also war das schon ein Stück besser und nicht mehr so schlimm. Sonst hätte ich das auch nicht, also ich finde jemanden komplett zu catfischen, das ist nicht okay, also jemanden komplett vorzugaukeln, man sehe viel besser aus.
Ja, aber das sowieso dich, aber ich hätte keinen Bock auf diese Situation, dann so will ich dich aber nicht.
Ja, das ist auch sehr, das will man nicht. Das hatte ich zum Glück auch, ich hatte nie so will ich das nicht, also so will ich dich nicht, sondern nur, auf Bildern siehst du anders aus, aber auf Bildern sehe ich eh anders aus.
Ich war nur mal auf einem Date mit jemandem, der hat mehrfach zu mir gesagt, dass er dachte, aufgrund meiner Bilder, meine Haare wären heller, und ich muss wirklich sagen, auf den Bildern sah meine Haare nicht heller aus, ich weiß nicht, was der hatte. Und er war gestört davon, dass ich nicht blond war.
Mir sagt man immer, dass ich auf Bildern eingebildeter aussehe als in echt. Das stimmt. Aber es liegt auch daran, dass ich keine fotogene Person bin und ich habe nur ein Fotogesicht, das ich wiederverwerten kann.
Das sieht aus wie dein Fotogesicht des Kunststudent.
Ja, aber auch ein bisschen, so ein Blick, der auch sagt, lass mich in Ruhe. Auch auf Gay-Partys sagt man mir oft, ich sehe eingebildet aus. Ich wurde auch schon von fremden Leuten angesprochen, warum ich denn so eingebildet aussehe. Und das liegt oft daran, dass ich Blickkontakt vermeide.
Nee, das liegt auch daran, dass du eine ganz komische Körperhaltung dann kriegst.
Na, ich stehe dann gerade.
Stehst du richtig gerade da und dein Kinn geht hoch.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist ganz seltsam.
Aber weißt du, warum mein Kinn hochgeht? Ich versuche, über Leute hinweg zu gucken, um zu sehen, wer so da ist.
Ja. Ich kann das nicht, bin zu klein.
Will den Rahmen überwachen, weil ich habe da einen ganz guten Blick über die Leute, das ist gut. Ich sehe eingebildet aus, aber auch...
auch als hättest du eine Mission.
Habe ich auch.
Ja, haben wir alle.
Ich versuche Blickkontakt zu vermeiden, weil wenn du jemanden lange in die Augen guckst, also mir passiert das, wenn ich jemanden lange in die Augen gucke, kommt die Person oft auf mich zu und das will ich oft nicht.
Ja.
Das möchte ich dann explizit halt nicht. Mir fällt gerade auf, mein Handy sperrt sich gerade die ganze Zeit, weil ich Energiesparen angemacht habe. Okay, dann wollte ich noch sagen, als ich viel Pickel hatte, habe ich versucht, meine Ernährung umzustellen. Und wenn man mit seinen Eltern wohnt, ich finde es schlimm, dass man nicht die Freiheit bekommt, zu kochen, was man will. Also ich hätte es gerne mehr und strikter gemacht, aber meine Mutter hat dann einfach darauf bestanden, für uns trotzdem noch zu kochen. Und mich auch nicht selber einkaufen zu lassen. Also wenn du nicht selber einkaufen oder kochen darfst, dann ist das kacke, weil jemand kocht dann, meine Mutter hat sehr gerne Nudeln gekocht. Gab es dann sehr viel Nudeln, ohne so viel Gemüse. Es gab zwar oft immer Salat, aber es waren Sachen, ich koche jetzt fast nie Nudeln, zum Beispiel.
Nee, wir kochen richtig selten Nudeln. Wir kochen hin und wieder mal so... keine Ahnung, Kichererbsenpasta oder sowas. Das kochen wir eher, auch nicht so oft.
Als normale Pasta.
Ja.
Wir kochen auch
normale Pasta kochen wir richtig selten.
Wir kochen richtig viele asiatisch inspirierte Linsengerichte.
Ja, fressen richtig viel Linsen und Bohnen.
Ja, ist aber auch, weil wir uns vegan ernähren und dann, naja, ja. gibt, also ist das die kosteneffizienteste und ja, einfachste Variante. Auch
für eine große Gruppe.
Ja. Und ich finde das schade, ich hätte gerne mehr Freiheit gehabt, auf Sachen zu machen, wie einem wird ja dann auch empfohlen, hey, eliminier doch mal Käse und so weiter. Mhm. Wenn du mit deinen Eltern wohnst, ist das nicht so easy.
Nee, ich weiß.
Und man muss dann, ich wollte auch nie so ein großes Ding machen. Ich wollte nicht sowas sagen wie, ich möchte jetzt aufhören, Käse zu essen. Das will man vor seinen Eltern nicht. Das ist peinlich.
Ja.
Das ist irgendwo, es war mir unangenehm. Da
wird sich dann auch drüber lustig gemacht. Auch.
Ja, und ich hatte keinen, mit meinem Vater wird sich darüber lustig gemacht. Mit dem Rest, der isst jetzt gerade keinen Käse. Hm, guck mal, schmeckt gut.
Käse.
Ich weiß noch
nicht. Käse.
Ja, dann darfst du auch bei meiner Familie keine Diät announcen.
Nee.
Nee, das geht nicht.
Wo sich über deine Schwester, also gibt's ja einen netten Spruch zu.
Sie hat ja jetzt geheiratet. Vorher warst du immer, kannst nicht dick werden, bevor du verheiratet bist. Sonst will dich niemand.
Ja, das ist bestimmt gut für deinen Selbstwert und auch allgemein für ein gutes Weltbild.
Ja, auf jeden Fall. Ich weiß auch noch, als ich mal morgens in Richtung Kaffeemaschine gegangen bin, meine Mutter guckt mich an, guckt einmal hoch und runter und sagt, also einmal scannt einmal meinen Körper von oben nach unten und sagt, du wirst dicker und geht an mir vorbei. Morgens war das sehr interessant.
Okay.
Das war der einzige, du wirst dicker.
Aber ich sehe, wie deine Mutter das getan hat.
Ja. Das ist schnell, effizient.
Dann musste sich dein Bruder dann anhören?
Nix. Ich glaube, der wurde nicht so hart bei sowas kritisiert, bei Äußerlichkeiten. Bei Jonas war da irgendwie mal raus. Und doch meinten meine Eltern, sie waren überrascht, also als ich schwul war. Die meinten am Ende, die waren überrascht. Ich dachte mir, wie konntet ihr so überrascht sein, mein Vater und meine Mutter jeweils gesondert voneinander haben, glaube ich, vor meinem Coming Out über so eine Zeitspanne von so 6 Jahren immer mal, also mindestens so pro Person, so 4 Ansprachen gehalten. Also auch wenn du schwul bist oder egal, wir werden dich ja immer lieben und wir lieben dich ja so wie du bist, egal wie. Und ich mir dachte, das ist doch Code für gay, wir wollen das doch nur nicht sagen. Und am Ende kam dann, das hat uns jetzt schon sehr geschockt, dein Coming Out. Wir mussten das ein paar Tage verarbeiten. Und dachte, okay.
Interessant. Meine Mutter war auch unglaublich schockiert. Und man muss ihr dann ja, also dann hat meine Mutter unangemessene Witze gemacht.
Ah ja.
Und
sie wollte auch sehr viel Zugeständnis dafür, dass sie das akzeptiert hat.
Ja, ja. Ja.
Was ich übrigens nebenbei, was ich sehr falsch finde, sobald du einmal deinem Kind sagst, wir lieben dich, was auch immer ist, auch wenn du homosexuell bist, dann darfst du dich danach nicht mehr drauf ausruhen.
Also, meine Mutter bezeichnet mich ja jetzt kontinuierlich als Lesbe. Was ich auch gut finde.
Ja, das stimmt halt nicht.
Ja, das stimmt halt nicht.
Wo ich das auch mache, aber.
Ja, ich weiß, aber ich finde es recht nervig. Ich habe auch keinen Bock, Leute da zu korrigieren. Ich weiß, das macht es sprachlich leichter, aber es ist nicht mein Problem, weil dass Leute.
Man über Bisexualität so oft nicht redet.
Ja, erstens nicht darüber redet und weil Leute faul sind, das auseinanderzuhalten, dass deine Beziehung nicht.
Weißt du was?
Nicht,
vielleicht, weißt du, was mich daran stört? Ich glaube, also
es gibt kein Nomen dafür, die Bisexuelle.
Ja, du bist
sowas wie du kannst Lesbe, schwul sagen.
Bisi. Irgendwas.
Ja.
Biese, alte Biese. Bisexuelle, alte Biese. Kleine Biese.
Nee.
Doch, ja. Ich glaube, die Bisexuelle brauchen sowas. Wir bräuchten
ein Wort.
Ein Wort, damit also Leute so.
Bisexuell, Lesbe.
Ein Label, ja, das ist kürzer ist, weil bisexuell möchte niemand sagen, dann fängt ihr da im Kopf an, Silben zu klatschen.
Als Adjektiv oder Adjektiv
das kannst okay.
du bi, das geht ja. Aber wir haben halt nicht die Personenbeschreibung.
Ja.
Nicht.
Biese.
Ich weiß nicht, ob es Biese wird.
Der Bisi. Biese und Bisi?
Bisa und Biso?
Biso?
Keine Ahnung, nee, ich weiß nicht. Linguisten, lasst euch was einfallen.
Ja, nachdem das Gender-Sternchen gelöst wurde, macht euch mal daran. Oder währenddessen.
Ja.
Man darf ja teilweise so kleine Gruppenarbeiten machen und präsentieren. Dann das nächste Thema, was ich auch interessant fand.
Expertengruppe.
Nachdem ich Akne dann fertig hatte, ist mir dann langsam aufgefallen, Ich krieg Haarausfall. Das war auch great, nachdem ich das fertig hatte. Mein Vater hat Geheimratsecken, aber nicht, also nicht richtig, richtigen Haarausfall. Und mein Bruder, an meinem Bruder, der ist 3 Jahre älter, konnte ich halt teilweise sehen, was so auf mich zukommt. Und der hat jetzt auch starke Geheimratsecken, aber der ist nicht, der hat, also wir haben diesen Scheitelhaarausfall in der Familie, aber wir haben nicht diesen, diese Platte.
Ja.
Was ja da, ich glaube, was war das? Gibt es nochmal so, das sind unterschiedliche Haarausfalltypen. Auf jeden Fall musste ich mich da mit dem Thema befassen. Fand ich auch great. Ich hatte Akne überwunden und dann kam Haarausfall. Auch in der Gay-Community sind Haare irgendwo wichtig. Ich
ja.
Das sehr, sehr interessant. Hab dann mit Regain irgendwann angefangen. Also tatsächlich, ich glaube mit 18 ist mir aufgefallen, dass mir die Haare langsam ausfallen. So langsam, dass sich die Geheimratsecke lichtet. Und ich habe dann mit 22, 23 angefangen mit Regain. 22. Und
ich schon.
Du wirst teilweise zwischen die Wahl gestellt. Du kannst Regain benutzen oder Finasterid. Wenn wir jetzt also die Markennamen benutzen würden, ich glaube, Minoxidil ist der eigentliche Begriff für Regain, also für den Wirkstoff.
Ja.
Und Finasterid, glaube ich, der für den anderen. Minoxidil gibt es oft als Schaum oder als Lösung. Das machst du auf deine Kopfhaut. Und das sorgt, soweit ich weiß, für halt ideale Wachstumsbedingungen von Haaren. Was bedeutet, dass die... Haarausfall kommt ja oft durch entweder nicht ideale Bedingungen, dass sie nicht genug mit Sauerstoff versorgt werden oder nicht genug durchblutet werden, in dem Fall ja. Auch, dass dein Testosteron, soweit ich weiß, die Haarfollikel angreift. Irgendwie sowas. Es gibt dieses besondere, die besondere Form von Testosteron.
Ja.
Die deine Haare angreift. Das kann auch bei Frauen übrigens vorkommen. Es gibt auch Regain für Frauen, also extra Minoxidil-Lösung für Frauen. Und ich hatte dann die Wahl zwischen beidem, also zwischen entweder der Lösung, die ich morgens und abends auf meine Haare mache, oder einer Pille, die ich mal einmal am Tag nehme. Das Problem ist aber, also als ich dann meine Recherche angestellt habe, also von Finasterid, das hat Nebenwirkungen oder mehr eingreifende Nebenwirkungen. Und ich habe dann rausgefunden, das kann zu Impotenz führen.
Ich dachte auch Depressionen.
Auch Depressionen, auch Verlust der sexuellen Lust.
Libido.
Ja, wollte ich auch gerade nochmal hinzufügen. Und das erschien für mich weniger...
Du dachtest dir lieber Haarausfall als das?
Ich dachte mir lieber morgens und abends eine Lösung auf meine Kopfhaut auftragen als das. Auch besonders, weil das lässt sich in meine Skincare-Routine sowieso einfügen, die ich bis dahin dann wieder aufgebaut hatte, nachdem ich eine Zeit lang nichts benutzt habe. Und dann dachte ich mir, lieber mache ich das. Auch der Arzt, also der Hautarzt, bei dem ich war, meinte, ja, das ist zwar mehr Arbeit, aber es funktioniert eigentlich am Ende gleich gut. Ob das jetzt stimmt, ist eine andere Frage. Aber bisher, also ist es jetzt nicht, also sind meine Haare jetzt nicht so weit mehr ausgefallen. Besonders auch, weil ich da auch wieder so Probleme hatte mit der Packungsbeschreibung. Und zwar steht da drauf, eine halbe Verschlusskappe soll man drauf machen. Und dann war ich mir nicht sicher, ist das eine halbe Verschlusskappe pro Geheimratsecke, was bei mir ja 2 sind,
ja.
Oder ist es eine halbe Verschlusskappe für beide?
Ja.
Und ich habe jetzt sehr lange eine halbe Verschlusskappe für beide benutzt. Es hat nicht so viel getan. Und jetzt eine halbe Verschlusskappe für beide hat irgendwie mehr getan. Aber also ich bin da noch am Gucken. Aber bisher habe ich das Gefühl, das war sinnvoller. Regain ist auch teuer, was sehr schade ist. Also ich muss auch sagen, Regain ist oft der Original, so ein Schaum. Und wenn du nur Minoxidil kaufst, das kostet so 36 Euro und Regain so, also 55 pro 3-Monats-Packung. Und der Schaum lässt sich einfach besser auftragen als die Lösung. Von der Lösung musst du irgendwie so 5 Pumpstöße drauf machen. Und das ist so flüssig, das rinnt mir meistens das Gesicht einfach nur runter. Der Schaum lässt sich besser einwirken. Okay. Was dann aber doof ist, du darfst danach 3 Stunden lang dein Gesicht nicht waschen. Was auch heißt, du solltest 3 Stunden lang das jetzt nicht von deiner Haut schwitzen. Und im Sommer, wenn
und
du mal schnell
zu... nicht in die Sonne oder sowas?
Sollst auch nicht unbedingt in die Sonne, ist auch sehr alkoholreich. Ich glaube, da war irgendwas mit der Sonne. Aber ich vermeide Sonne sowieso. Also, weil es nicht gut ist. Sonne auf dem Gesicht, das fördert ja die Hautalterung. Das will ich ja nicht.
Ja,
das war auch nochmal interessant.
Wenn das einem jetzt nicht zeigt, dass du einen leichten Tick hast, was Self-Improvement angeht. Was heißt Tick? Ist jetzt falsch, aber...
Also ich habe nie...
Du bist lösungsorientiert.
Ich muss halt für mich selbst sagen, ich habe irgendwann mal darüber nachgedacht, ob ich... Das wäre wieder so ein Punkt von der letzten Folge. finde ich mich selber attraktiver, wenn ich braun bin? Eigentlich nicht. Mhm. Andere Leute machen mir nur Komplimente, wenn ich gebräunt bin, oder vergleichen ihre Hautbräune. Und man will da immer ganz gut abschneiden, weil man, es ist immer so ein Contest, besonders also in Deutschland hier, weil es gibt ja nicht so viel Sonne, wer am braunsten ist. Braun zu sein steht ja auch oft für den Luxus, in Urlaub zu fahren hier. Mhm. Das heißt, es ist irgendwo auch ein Statussymbol. Guck mal, wie braun ich bin, ich war so und so viele Wochen da. Ja. Und ich habe dann irgendwann für mich entschieden, ich liege gar nicht so gerne in der Sonne. Ich liege zwar gerne im Schatten draußen, aber ich habe mich dann so krampfhaft in die Sonne gelegt mal für einen Sommer und wurde richtig, richtig braun. Ich habe dir mal ein Bild gezeigt. Mhm. Ich sehe, weiß ich nicht.
Ich wüsste nicht. Du sahst aus, als hättest du die Nationalität gewechselt.
Ja, also tatsächlich. Und ja, ich war dann einmal sehr braun und dachte mir dann danach, ich will das eigentlich nicht. Also ich brauche das tatsächlich für mich nicht. Ich finde mich nicht schöner, wenn ich gebräunt bin, so eine leichte. Also ich will nicht komplett blass sein, aber also ich arbeite nicht daran. Ich tue nichts aktiv dafür, braun zu werden.
Ja.
Und wechsle tatsächlich auf die Straßenseite, also auf die schattige Seite jedes Mal. Weil ich finde es angenehmer, nicht in der Sonne zu laufen. Ich wechsle auch tatsächlich den Zugplatz auf die schattige Seite. Weil durch eine Autoscheibe, also durch eine Scheibe, bekommt man auch nur die schlechte Sonneneinstrahlung ab. Warum sollte ich das dann machen? Ich kriege ja nicht mehr Vitamin D davon.
Ja.
Das lohnt sich dann für mich nicht. Also wirklich, es ist so eine Kosten-Nutzen-Analyse und ich habe mich gegen das Bräunen entschieden irgendwann mal.
Macht Sinn. Jeder für sich selbst.
Für mich natürlich. Macht das definitiv auch Sinn. Und ja, wenn wir also viel bei so Äußerlichkeiten sind, deswegen kann ich mich auch, ich finde das blöd, das so zu sagen, aber deswegen habe ich auch die Kapazität, mich in jemanden reinzuversetzen, der sagt, ihm gefällt irgendwas an ihm nicht. Und ich glaube, das kann natürlich jeder. Mhm. Also, aber ich sage deswegen auch nie, auch das Problem ist, viele Leute haben oft ein Problem mit meinem, in Anführungszeichen, selbstbewussten Auftreten, weil wenn ich sowas sage wie, oh, ich finde mich schon attraktiv, stören sich da viele Leute dran? Weil, wer bin ich denn, sowas zu sagen? Finde ich es oft der Punkt.
Wir sind es ja auch gewohnt irgendwo, dass Menschen das nicht von sich zu behaupten haben. Also, außer du bist wirklich immens attraktiv, dann kannst du das behaupten, aber dann bist du sowieso ein Arschloch, weil dann legst du ja zu viel Wert auf dein Äußeres und auf sowas und du hast dann ja keine Substanz, weil du bist ja attraktiv.
Aber auch oft, du hast nicht genug gelitten an Unattraktivität. Weil Unattraktivität ist irgendwo ein Leiden, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin. Mhm. Weil das ist was dich sehr beschäftigt und was dich, was auch deinen Selbstwert schädigt. Und also ich kann von mir dann oft sagen, ich fand mich früher mal massiv unattraktiver und ich bin dann froh, also aufgrund von schlechter Haut, auch das Lebensgefühl, was daher kommt, und finde mich jetzt dadurch halt viel attraktiver. Und ähnlich geht es mir auch mit Sport. Ich war mal viel unsportlicher, ich konnte körperlich mal weniger. Und so hat es mich zum Beispiel mega gefreut, als ich irgendwann mal festgestellt habe, hey, ich kann Klimmzüge machen, das konnte ich früher nie. Und dann freut man sich darüber. Also ich finde, das sind so Sachen, dann ist man teilweise stolz auf sich. Und man kann auch stolz auf sich sein. Aber ich kann auch verstehen, dass man ein Problem damit hat, sowas rauszuposaunen.
Hm.
Weil das wirkt dann auch sehr angreifend. Das wirkt dann auch, als ob ich automatisch sage, ich finde mich besser als jemand anderen. Und ich, wie wir schon in der letzten Folge gesagt haben, ist es wichtig, sich eigentlich mehr nur im Vergleich mit sich selbst zu stellen. Und in dem Moment denke ich eigentlich nur an mich selbst. Wenn ich sage, ich finde mich schon attraktiv oder ich finde mich sehr attraktiv, dann denke ich eigentlich in meinem Kopf, ich finde mich sehr attraktiv im Vergleich zu, wie ich mich früher mal fand, und denke deshalb, wenn ich mich jetzt nicht attraktiv fühle, wann denn dann? Auch besonders, wenn ich mich attraktiver finde als früher.
Ja.
Das klingt ja hirnrissig, dann zu sagen, jetzt darf ich nicht, erst wenn ich das auch noch also behoben habe und das auch noch und das auch noch. Und ich denke mir, warum sollte ich denn, wenn ich schon so viel zufriedener bin, warum sollte ich denn warten?
Ja.
Um dann irgendwann am Ende sagen zu können, jetzt finde ich mich aber attraktiv. Dann ist ja spät, dann habe ich auch sehr viel Lebenszeit verschwendet, damit mich hässlich zu fühlen.
Ja.
Und klar hat man teilweise so Anflüge, wo man sagt, heute fühle ich mich ugly. Gibt's. Und du denkst dir, heute irgendwas.
Ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwas.
Oft ist es teilweise das Licht. Teilweise hängen die Wolken irgendwie komisch und dann denkst du dir, nee, das Licht lässt mich hässlich aussehen. Ja, und deswegen Selbstwahrnehmung ist da sehr interessant.
Ja, oder man hat was Komisches gegessen, dann fühlt man sich teilweise so aufgedrunzen oder so.
Oder bei mir ist es auch teilweise, ich muss meinen Bart mal wieder rasieren oder so. Das sind so Kleinigkeiten. Oder meine Augenbrauen mal machen und dann habe ich das gemacht und denke mir, ah, wenn man Pflege ein bisschen betreibt.
Ein bisschen pflegen.
Ja, seine Vernachlässigung aufarbeitet. Ja, so viel zum Thema Selbstbewusstsein. Aber deswegen finde ich auch, sollte jeder zumindest, also gönne ich es auf jeden Fall jedem oder glaube auch jedem, wenn er sagt, ich finde mich attraktiv. Ohne dass das heißen muss, ich glaube, ich bin die attraktivste Person auf der Welt. Oder ich
weiß das ja nicht.
Oder ich finde mich attraktiver als alle anderen. Oder dass das ein finales Statement sein muss. Ich finde mich so attraktiv, wie ich je sein kann. Das muss das ja auch nicht heißen.
Ja. Möchtest du sonst noch irgendwas zu deiner Journey sagen?
Zu meiner Journey, wie ich mich attraktiver gefunden habe, diese nette kleine Journey, die bestimmt nicht selbstverliebt ist, in keinster Weise.
Ja.
Nee, nicht unbedingt. Eigentlich nicht. Ich glaube, ich bin fertig. Obwohl ich kann sagen, was sich so verändert, ist, glaube ich, mit der Zeit, ich attraktiver geworden bin, auch zum Beispiel muskulöser, was schon wieder für Pretty Privilege spricht. Leute, die dich früher nicht wollten, schreiben dir plötzlich. Mhm. Auch wenn du mal, also, und dann, aber dann muss ich aber auch sagen, ich denke mir immer, aber ich, also, will dich jetzt partout nicht.
Aus Prinzip. Ja.
Wo ich auch sagen muss, was ich teilweise falsch finde, weil da geht es ums Ego.
Mhm.
Und da geht es um, du wolltest mich mal nicht, jetzt verletze ich dich zurück. Ja, nee, jetzt zeige ich dir, wie es ist, abgelehnt zu werden. Und ich habe da mal drüber nachgedacht und ich dachte mir, das ist schon falsch. Denn ich finde es ja auch, also ich finde es, wie ich letzte Folge sehr viel erzählt habe, ich finde es okay, jemanden nicht zu daten aufgrund des Äußeren.
Mhm. Manchmal hat man Leute auch einfach nicht gedatet, weil das irgendwie der falsche Zeitpunkt war.
Genau, und es gibt sehr viele Gründe, jemanden nicht zu antworten. Oder nicht ein zweites Date mit jemandem zu wollen. Oder sowas. Und deswegen finde ich das eigentlich komisch, dass es so sehr ums Ego geht beim Dating, dass man so oft, auch ich finde auch im Gay-Dating besonders, so ein, wenn ich jemanden ablehne, dann bin ich ja automatisch, dann stelle ich mich über die Person. Ich sage, haha, ich habe dich zurückgewiesen. Jetzt kann ich zeigen, dass ich besser bin als du.
Mhm.
Oder auch so ein, ist auch teilweise übrigens, lässt sich das auch auf Sex beziehen, so ein, ich habe den gefickt.
Ja.
Aber er wollte mich mehr und ich wollte eigentlich nicht so sehr. Warum ist es denn so wichtig, wer wen wie sehr wollte?
Ja.
Ist doch egal. Auch wenn doch immer, warum ist es wichtig, wer mit wem Sex hatte, wann und wer es gut fand und wer nicht, ist doch ganz oft, ich finde doch so ein Ding.
Der fand es gut, aber der, also ich fand es ja nicht so gut.
Ja, das.
Und dann bist du der Bessere.
Ja.
Weil es ist ja peinlich, jemand zu sein, der was, also jemand anderen mag. Oder wollte. Oder was gut fand.
Ja, weil, also.
Du musst dich ja profilieren, indem du andere Leute kleiner hältst. Was es im Endeffekt ist.
Nee, was daran auch wichtig ist, ist ja auch so ein.
Ich habe das aus Mitleid gemacht, ist auch immer schön.
Nee, aber auch so ein. Sex mit mir war ja gut, Sex mit ihm war ja nicht gut. Ich definiere mich so sehr darüber, wie gut ich im Bett bin. Weil ich muss ja gut im Bett sein. Und gut im Bett zu sein, ganz
was
ehrlich,
ja trotzdem wiederum im Umkehrschluss heißt. Ich bin gut, der ist schlecht.
Ja, naja, dass man das
unbedingt
sagen muss.
Und ich bin besser,
muss.
Weil, also, Sex mit mir ist ja besser als Sex mit ihm.
Ja, genau. So ein,
es ist immer, ich bin besser.
Ist ekelhaft.
Und
warum muss man das denn sagen?
Und das kommt auch oft, es kommt eher von einem Ort der Unsicherheit, als von einem Ort, an dem man tatsächlich von sich überzeugt ist. Und wirklich jemand, der in sich ruht und einen guten Selbstwert hat, muss nicht jedem erzählen, dass er mit jemandem entweder aus Mitleid geschlafen hat oder sonst irgendwie die andere Person klein machend.
Das ist mir einfach das, also ich komme da persönlich auf ein Thema, weil ich war mal sehr betrunken mit einem schwulen Freund von mir und ich würde jetzt mal sagen, das ging von ihm aus, also weil ich mich erinnern kann, dass ich mir dachte, ich will eigentlich nicht so sehr. Und wir hatten dann in Anführungszeichen Sex, also wir haben uns gegenseitig eingeblasen, beziehungsweise wir haben ein bisschen rumgemacht Und ich habe ihm dann einen runtergeholt und einen geblasen. Und dann habe ich ihn zum Kommen gebracht und er hat gesagt, möchtest du? Und ich dachte, also ich habe mir währenddessen schon gedacht, ich will eigentlich nicht, ich will das jetzt nur beenden. Mhm. Und ich meinte, nee, ich will eigentlich nicht. Also du musst mich jetzt nicht zum Kommen bringen, ich bin eigentlich hier fertig.
Ja.
Ich würde eigentlich lieber schlafen. Mhm. Und dann war das später so ein Thema und dann kam so ein, dann hieß es irgendwie, ich hätte angefangen und das wäre von mir ausgegangen. Und ich wollte, ja, und ich meinte dann einfach nur, nee, ich wollte eigentlich nicht unbedingt. Ich hab dann, und es war auch jetzt okay, war jetzt nicht schlecht, aber ich hätte auch selber nicht so das Bedürfnis gehabt, da so viel drüber zu reden.
Ja.
Also wer hätte von mir aus nie gesagt, du wolltest, aber ich nicht.
Hm.
Aber das wurde dann so angesprochen.
Ich habe die Geschichte auch also von dieser Person erzählt bekommen, damals.
Aha.
Und ich fand es, also ich fand es erstens seltsam, dass sie mir erzählt wurde. Also auch, ich war dort mit 3 oder 4 anderen Personen und diese Geschichte wurde im Detail erzählt. Und ich dachte, aufgrund dessen, wie die Geschichte erzählt wurde, habe ich daran Zweifel gehabt in dem Moment. Das war so eine Geschichte, die hat ein bisschen gehinkt.
Mhm.
Und das auch der Ton, wenn jemand sagt, naja, also ich wollte ja eigentlich nicht. Und die Art, wie das manche Leute sagen, denke ich mir das mal, ich glaube schon, du wolltest und du tust jetzt so, als wolltest du nicht. Und ich finde es schade, dass du das Gefühl hast, du musst das tun.
Ach übrigens, ich wollte nicht so, also dass ich nicht so sehr wollte, lag absolut nicht daran, dass ich die Person unattraktiv fand oder irgendwas. Mir ging es eigentlich mehr darum, ich wollte eigentlich nur mit dir befreundet sein. Ich wollte mal explizit nicht mit jemandem ficken. Ich hätte es sehr nett gefunden, wenn jemand mich, also dass, wenn mir das Gefühl gegeben wird, dass ich interessant bin aufgrund von anderen Dingen als meinem Körper.
Mhm.
Also.
Dass in einem schwulen Freundeskreis nicht jeder im Leben ficken muss.
Ja, ich hätte mich einfach gefreut, nur befreundet zu sein. Also man denkt sich auch teilweise, ja, ich finde dich attraktiv und theoretisch könnten wir Sex haben, aber primär bräuchte ich eher Freunde. Also das ist auch oft ein Problem von mir, warum ich nicht wirklich schwule Freunde habe, weil am Ende läuft das teilweise auf Sex raus. Und ich, also ja, man könnte dazu auch sagen, ich kann ja einfach auch, also ich könnte ja auch einfach Nein sagen und sagen, ich möchte keinen Sex.
Hm.
Teilweise werde ich dann aber trotzdem, also ist mir auch schon passiert, dass ich trotzdem angebaggert wurde. Keine Ahnung, ich habe mich mit einem Kerl getroffen und ich meinte, hey, bist nicht so mein Typ, aber wir haben uns gut verstanden. Und wir waren dann weg, also waren dann was trinken und so weiter. Es war sehr witzig, dann habe ich bei dem gepennt. Weil ich hatte, wenn du was trinkst, kannst du ja nicht Auto fahren. Das war, von der Anbindung war das nicht gut genug, um nach Hause zu kommen. Und mitten in der Nacht wurde ich dann angegrapscht. Und ich habe gesagt, nee, ich will eigentlich nicht, sorry. Oh, sorry, sorry. Und dann ist das 3-4 Mal passiert, bis er dann irgendwann angefangen hat, mit mir rumzumachen und also sich an mir zu reiben und also auch irgendwie meinen Schwanz angefasst hat, während ich schlafen wollte.
Können wir bitte Leute nicht so auf diese Art begrapschen?
Und ja, ich verstehe, dass die Person besoffen war und sich, also, aber ich finde halt, ich habe ganz klar dann auch Nein gesagt und ich will nicht und ich wollte nicht. Und ich finde, das ruiniert eine Freundschaft. Und ich wünschte, Leute könnten sich da mehr zusammenreißen. Und deswegen.
Es ist in Ordnung, dass man ein Bedürfnis hat, dann kann man das vorsichtig hervorbringen. Und wenn dann jemand Nein sagt, dann heißt es Nein und dann heißt es nicht, wir probieren uns jetzt noch 10 Mal.
Auch fände ich es halt nett, wenn man versuchen würde, die Freundschaft zu wahren.
Ja.
Und wenn da wirklich, und ich finde, bei einer Freundschaft denke ich nicht an eine Freundschaft plus. Und
das ist nicht das Gleiche.
Nee. Und ich fände es dann teilweise auch einfach schön, wenn es dann wichtiger wäre, als mal über jemanden drüber gerutscht zu sein oder darüber zu reden, dass man ja gefickt hat.
Ja, oder dass man sich nicht dass man so viel ständig verschiedene Menschen ficken muss, dass man also selbst in der Freundschaft sich da nicht beherrschen kann.
Ja, also das...
Muss man jeden ficken, den man kennt?
Nee. Aber ich glaube, da geht es auch um Bestätigung. Weil wenn ich mit jemandem Sex hatte, wollte mich ja die Person.
Ja, aber das ist, wenn man auf diese Art gelernt hat, sich selbst wertzuschätzen. Dass man auf die
Selbstwert
Art nur
kommt von anderen.
Nee, dass man auch erst denkt, die Person schätzt mich wert, wenn sie mit mir Sex hatte.
Ist auch schlimm. Du reduzierst dich nämlich selber auch auf deine Sexualität dann.
Ja.
Denkst dir, alles, was Leute von mir wollen können, ist Sex.
Ja.
Und alles, was ich zu bieten habe, ist Sex. Und dann muss ich ja mit jemandem Sex haben.
Und ich dachte früher, ich hatte früher auch so ein kleines Ding in mir drin, dass ich mir dachte, ich will schon, dass jede Person, mit der ich interagiere, mich auf so einem gewissen Level ficken wollen würde.
Ich auch, ja.
Ich wollte schon, dass das, also das musste nicht passieren, aber ich wollte, dass das gewollt wird.
Ich will zumindest, dass du mich willst, damit ich die Option habe, Nein zu sagen.
Ja. Und ich dachte mir, also sonst habe ich ja keine Wertschätzung von deiner Seite. Wenn du mich nicht ficken willst, dann ist da ja, fehlt da ja was.
Ich dachte mir auch, dann muss ich ja mit meiner Persönlichkeit so viel leisten. Das klingt anstrengend.
Ich dachte mir, ich muss schon auch als, vor allem als Frau so Art, also das Level an Attraktivität haben, dass egal welches Geschlecht, du musst mich schon mindestens rummachen wollen.
Und ich finde, das baut auch so komische, falsche Erwartungen auf, worum es bei Sex geht. Und dass Sex immer, immer das Nonplusultra und richtig Porno und richtig geil sein muss. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber auch einfach, also, dass das passieren muss so oft.
Ja, aber... Also
nicht, dass man jetzt also wenig Sex haben soll, das will ich damit nicht sagen, aber wenn du niemanden hast, mit dem du tatsächlich Sex haben willst...
Ja. Aber wohl in der Gay-Community ist ja auch so ein zweigleisiges Schwert. Auf der einen Seite sollst du ja ficken.
Mhm.
Ist ja auf der anderen Seite, also ist ja wichtig zu zeigen, aber ich kann ja noch ficken.
Ja.
Auf der anderen Seite sollst du ja nicht mit jedem ficken und auch nur mit wirklich attraktiven Menschen. Und
das setzt sonst dein Wert hier auch herab.
Ja.
Und den will man ja nicht ficken, weil der wird ja ständig gefickt.
Ah, der wird auch gefickt, ist ja auch nochmal ein Problem. Also da ist ja auch nochmal ein sehr großes Aktiv- und Passivgefälle.
Ja.
Dass es auch nochmal sehr oft ist, wer hat wen gefickt, anstelle von, also wirklich auch, wer hat wen penetriert.
Und deswegen können Frauen eh nicht gewinnen. Bei Frauen werden eh immer gefickt, also zumindest in der heterosexuellen Welt. Und das ist eh dann schmutzig.
Dieses, wer in wen eingedrungen ist, ist immer so ein richtig lächerliches Ding.
Ja, also wenn Leute tatsächlich mit Menschen Sex haben wollen, egal wann, egal also wo, solange das Consent hat, wie viel, mach halt, gönnt euch. Aber also ich finde es trotzdem auch relevant zu reflektieren, ob man das möchte. Weil ich finde...
Oder auch, warum man das möchte.
Ja.
Weil
ich... Also für einen selber. Ich meine jetzt nicht mal, das ist nicht gut für deinen Ruf oder so, sondern...
Nee, ich meine wirklich für einen selber.
Also
scheiß auf den Ruf. Ich meine wirklich, also wenn ich wirklich über Leute nachdenke, mit denen ich Sex hatte und ich mir am Ende dachte, das hätte jetzt nicht sein müssen. Ich wünschte, ich hätte das, also wirklich auch vom tiefsten Herzen, ich wünschte, ich hätte das gelassen.
Ich wünschte, ich hätte einfach masturbiert.
Ja, dass ich mir wirklich denke, deswegen spricht man ja von dieser Post-Nut-Clarity.
Ja.
Ich wünschte, ich hätte einfach masturbiert, ich hätte das jetzt nicht gemacht. Weil das war eigentlich nicht nötig, das war eine Person, mit der ich eigentlich keinen Sex haben wollte. Und weiß nicht,
noch solche Listen abzuarbeiten. Also, dass ich, keine Ahnung, also man hatte, es kommen dann manchmal in Freundeskreisen solche Sachen auf, solche kleinen Wettbewerbe. Keine Ahnung, man möchte dann so und so viele Leuten in diesem Monat Sex haben oder, was weiß ich, bei dieser Party mit so und so vielen Leuten rummachen. Das ist kein Number Game.
Ich habe das noch nie gemacht, aber es ist eklig.
Ja, ich weiß, aber das machen Menschen.
Nee, das ist doch, also das reduziert doch.
Ich
kenne
es auch aus so persönlichem Umfeld.
Ich muss heute mit 3 Menschen Sex haben, ja, nee.
Ja. Oder wir haben den Wettbewerb, dass wir diesen Monat, keine Ahnung, was weiß ich, also übertrieben jetzt mit 100 Menschen Sex haben, jeder. Also wer am schnellsten mit 100 Menschen, sowas. Auch in Urlauben kommen immer komische Wettbewerbe auf.
Ich finde halt, Sex ist am schönsten, wenn es eine sehr bewusste Entscheidung ist. Also wenn du
das muss auch nicht mit Liebe zu tun haben, aber du solltest das schon wollen. Dass du dir denkst, ja, ich möchte das jetzt. Dass du dir so einen kurzen Moment Zeit nimmst und denkst...
Ja. Auch wenn, dass du dir danach dachtest, das war schön.
Mhm.
Auch wenn das ein One-Night-Stand war, wo du dachtest, das war einfach schön.
Ja.
War ein schöner Moment, es war ein schöner Erfahrung.
Ich denke daran zurück und denke mir, ja, war nett.
Ja.
Das hilft deinem selbst.
Ja. Ansonsten, ja, in dem Kontext kann man auch nochmal sagen, Slut-Shaming finde ich unter aller Sau. Du hast niemanden dafür zu... Auch ich finde, die Leute, die oft Slut shamen, sind oft einfach die...
größten Huren?
Ja, irgendwo schon. Es tut mir leid.
Ist ja nicht schlimm.
Aber auch
hast du halt gerne Sex. Das
aber
ist
auch
okay.
Die größten Huren mit dem größten Baggage.
Ja.
Ich
finde auch... ich finde, viel Sex zu haben, absolut nicht verwerflich. Ich finde es teilweise verwerflich, wenn das... Nicht verwerflich ist das falsche Wort, aber ich finde es...
bezeichnend?
Bezeichnend und schade, wenn das aufgrund von ganz, ganz offensichtlichen emotionalen Problemen kommt.
Wenn du denkst, ich habe ja nichts anderes, also wenn du bei der Person siehst, die denkt, die hat nichts anderes zu bieten, die muss jetzt Sex haben.
Ja, und die oder muss, auch, die muss das geil wird ganz im Bett laut sein. Kompensiert dann auch, ja, ich mach das nicht und die sind hier alle Nutten.
Ja, aber auch so ein, diese Hypersexualität, so und ich muss ja super geil sein,
ja.
Man muss mich wollen und ich muss gewollt werden und exakt das, was wir früher gemacht haben.
Ja,
ja, ich, deswegen denke ich da so auch drüber. Weil ich weiß, dass es bei mir nicht von einem gesunden Ort kam, dass es mir so ging, dass ich mir dachte, Leute müssen mich attraktiv finden.
Mhm.
Ich muss die Person überzeugen.
Ja, weil ich finde noch schlimmer, auch wenn das wirklich ein bisschen in späteres Erwachsenenalter reingeht, also mit extrem vielen Leuten, egal in welchem Kontakt du jemanden neuen kennenlernst, es läuft immer auf Sex hinaus, aber du hast dann eine ganz, ganz große Klappe und slutshamest jeden anderen. Und das manchmal siehst du diesen Personen so eine, naja, so eine Verzweiflung an.
Traurigkeit.
Ja. Und ich finde das sehr schade. Es tut mir leid. Und dann, ich finde das nicht verwerflich, dass sie so viel Sex haben. Ich finde es nur schade, weil.
Du meinst, viel Ficken hat ja auch was mit oberflächlichem Kontakt zu tun. Und das heißt ja auch, also ich denke mir dann das teilweise.
Ist die Suche nach so viel Akzeptanz.
Nee, aber auch teilweise denke ich mir dann, du kannst doch niemanden, du hast doch Angst, dass du niemanden halten kannst und deswegen machst du das nicht.
Ja, nee, aber du suchst auch an so vielen Orten so einen kurzen Moment von Wertschätzung, der ja. So flüchtig ist und nichtssagend ist.
Ja, aber, also ich finde, das sind, also ich finde oft bei meiner Erfahrung, die Leute, die viel rumficken, wollen eigentlich am meisten eine Beziehung, denken aber am meisten, dass niemand sie lieben kann.
Ja.
Das meinte ich damit.
Sind, ja, sind so zwei unterschiedliche Kategorien.
Aber ich finde, das geht trotzdem
oft also, das Gleiche ineinander
über.
Ja, es läuft halt darauf hinaus. Wenn du nach ganz viel Wertschätzung suchst, dann fühlst du dich oft nicht wertgeschätzt und dann denkst du sowieso nicht, dass du eine Beziehung haben kannst.
Ja, oder dass dich niemand dass,
in der Ich bin auch nicht der Meinung, dass jeder eine Beziehung haben sollte oder muss und dass es für jeden das Richtige ist.
Nee, aber wenn jemand eine Beziehung mit dir haben will,
ja.
Zeigt das ja, dass du einen gewissen Wert hast.
Ja, für jemanden zumindest.
Und das gibt ja eine. Ja, für jemanden zumindest. Dann hast du wenigstens eine Person, die sagt, aber also ich will mit dieser Person zusammen sein und mit niemand anderem.
Mhm.
Das ist ja das, was im Idealfall heißt.
Ja.
Und das ist ja, das gibt das heißt dir ja viel.
Im Idealfall.
Also auch also, ich muss von mir sagen, ich finde das Gefühl, wenn dich jemand sehr verliebt anguckt, gibt dir sehr viel.
Ja.
Also, wenn jemand dich mit diesen Hundewelpenaugen anblickt, weil du deren ein und alles bist, das gibt dir viel für dein Selbstwertgefühl. Weil dann sieht dich eine Person, wie du eigentlich von dir selbst gesehen werden möchtest. Und das gibt dir schon was.
Ja.
Ja. Also ich finde, das ist ja so ein bisschen was auch bei, naja, wenn du viel rumvögelst, was du ja dann nicht bekommst. Wenn du dann so jemanden hast, dann ist das ja schön.
Ja. Wo ich also jetzt nicht, ich will nie sagen, dass Beziehungen, was heißt Beziehung? Ich will nicht sagen, dass Beziehungen schlecht sind, aber ich will auch nicht sagen, dass Beziehungen so sehr das Ultimum sind. Vor allem nicht so eine, nicht die klassische monogame Beziehung. Es gibt verschiedene Formen von Beziehungen und ich finde, weiß nicht, wir sind als Gesellschaft noch nicht so richtig an diesem offenen Punkt, dass wir, weiß nicht.
Also ich würde das mal so erklären. Ich finde, ich habe für mich persönlich die Feststellung gemacht.
Nee, warte, ich wollte ja? noch was. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, also unsere Gesellschaft stellt es so dar, dass so eine normale, am besten heterosexuelle, monogame Beziehung das Ultimum ist. Wenn wir dann schon gay sind, dann sollte das bitte auch monogam sein. Und wir haben noch nicht so viel Representation für unterschiedlichste Formen von Beziehung oder von Lebensstilen. Also der kann ja auch Single sein und was weiß ich, oder asexuell und so weiter. Wir haben, ich weiß nicht, es gibt immer so einen Druck dahin, dass man Erfüllung in einer monogamen Beziehung findet und dass das dich so heilt.
Ich muss ganz ehrlich sagen, das geht dir doch nur so, weil du eine Frau bist.
Das kann sein, ja.
Also weil ich habe als Mann kriegst du nie Pressure dafür. Die wird zwar gesagt, ja, und irgendwann, also findest du, also irgendwann hast du dann eine Frau, auch als Gay-Mann wird das gesagt.
Mhm.
Aber die wird es gesagt, das passiert ja einfach irgendwann, wenn du das willst.
Ja, aber auch, also, dass du irgendwo, dass dich das teilweise auch dann heilt, sozusagen, dass du bist ja jetzt nur kaputt, weil du Single bist, sozusagen.
Nee, aber, also,
und Beziehungen heilen.
Ich würde sagen, als Frau wird dir doch, also, und ich, also da ich nicht die Erfahrung gemacht habe, eine Frau zu sein, kann ich nur, also danach wirklich nachfragen, wird dir doch suggeriert, dass irgendwann der Mann kommt und dann fängt dein Leben an, dann ist es komplett.
Ja.
Und als Mann wird dir suggeriert, du bist schon komplett und wenn du dich ausgelebt hast und dir der Sinn danach steht, dann findest du einfach eine Frau.
Ja.
Das ist nicht der, das ist keine Frage.
Dann suchst du dir da eine aus.
Das ist nicht die Frage, dann wählt dich jemand, sondern dann wählst du jemanden.
Hm.
Und dann wählt dich jemand, das ist ja immer bezeichnet, dass man immer gerne sagt, Frauen werden ja als so passiv dargestellt in der Beziehungsfindung oder auch sexuell,
ja.
Also in der Beziehungssuche. Eine Frau wird gewählt, ein Mann wählt. Und wenn du gewählt wirst aus einem Haufen, heißt es ja, dass das dich ehren soll. Dann hast du ja einen Status. Im Vergleich zu anderen.
Dann hast du endlich diese ultimative Wertschätzung.
Dann hast du diesen Status im Vergleich zu anderen Frauen, die nicht gewählt wurden. Und deswegen wird Single als so viel schlechter dargestellt, weil wenn du Single bist, dann stimmt etwas mit dir nicht, weil dich niemand wählt, weil dich niemand will.
Mhm.
Und sobald du gewählt wurdest, hast du endlich diesen, dann bist du endlich komplett. Dann heißt das, dass du etwas hast, was also viele andere nicht haben.
Ja.
Und dann geht es darum, wie lange du gewählt wurdest, wie lange die Ehe anhält, wie lange du verheiratet bist. Und mit diesem einen Mann, der dich gewählt hat, wie lange kannst du diesen Mann halten? Darum geht es ja eigentlich.
Das sind so viele Microaggressions.
Ja, und als Mann ist es ja mehr, dann hast du die ausgewählt und dann gucken wir mal, wie lange dich das beglückt. Und wenn es dich nicht beglückt, dann beglückst du bald eine andere. und deswegen würde ich sagen, das ist also würde ich das teilweise halt trennen von auch von als Gay wird dir nämlich nicht suggeriert, du brauchst eine Beziehung. Teilweise geht man nämlich davon aus, dass du Single bist.
Ja, aber trotzdem, also wenn wir jetzt von dieser Wertschätzung sprechen, dann dieses Level an Wertschätzung kannst du nur in einer monogamen Beziehung bekommen.
Ja, das wird dir generell gesellschaftlich vermittelt, der Druck ist aber weniger. Und dann würde ich das halt eher würde ich nämlich deswegen auch sagen, in der Gay-Community sind teilweise offene Beziehungen, sind zwar weniger wert als eine monogame Beziehung, aber viel mehr akzeptiert als in der Straight-Welt.
Ja.
Also wenn du von deinen Nachbarn hörst, dass sie eine offene Beziehung, also deinem, keine Ahnung, 80-jährigen heteronormativen Ehepaar, das da in der Nachbarschaft wohnt, dass die eine offene Beziehung führen, ist das viel skandalöser, als wenn da zwei Gays wohnen, die sich ab und an jemanden einladen.
Ja. Das sind eh Nutten.
Ja, exakt diese Punkte sind ja eh Nutten, setzt da andere Maßstäbe. Und deswegen, also wollte ich den Punkt, den ich mich eigentlich vorher machen wollte, also für mich selber habe ich mir mal gedacht, eine gute Beziehung ist besser als glücklich Single zu sein, aber glücklich Single sein ist immer besser als eine schlechte Beziehung und eine schlechte Beziehung ist besser als unglücklich Single sein.
Ja, da kann man sich streiten. Weil ich würde sagen, wenn du in einer schlechten Beziehung bist, damit es dir besser geht, musst du diese schlechte Beziehung erst loswerden. Und wenn du unglücklicher Single bist, damit es dir besser geht, musst du nicht erst die Beziehung loswerden, sondern du kannst an dir selber arbeiten.
Ja, aber teilweise kannst du durch eine schlechte Beziehung erst an dir arbeiten, weil du siehst, was du nicht willst, wie du nicht sein willst und das bringt dich weiter.
Aber dann musst du die Beziehung trotzdem erst beenden.
Ja, trotzdem.
Das ist so, ja. Hm.
Ja. Und dann bist du ja nach der unglücklichen Beziehung oft glücklich Single.
Hm.
Also ich finde, es liegt doch daran, dass mein... Ich würde auch sagen, dass mein Werdegang eigentlich war unglücklich Single, unglücklich in der Beziehung, glücklich Single, glücklich in der Beziehung. Und deswegen würde ich sagen, dass ich das so strukturieren würde. Aber es kann ja auch für Leute anders sein. Weil ich würde sagen, also deswegen sage ich ja, für mich habe ich das entschieden, das spricht für meine Erfahrung. Und wenn wir jetzt schon das Poly-Thema ansprechen wollen, ich würde jetzt mal sagen, also was ich zumindest mit meiner Recherche zum Thema Poly oder einer polyamorösen Beziehung erfahren habe, ist, dass ich
was
finde...
Was ist polyamorös erstmal vielleicht?
Ich würde jetzt mal sagen, das ist eine Beziehung mit mehreren Menschen.
Ja.
Und Poly kann ja ein Netzwerk sein.
Mit Menschen, die auch miteinander in Beziehung
das
teilweise
heißt,
sind.
Aber halt auch nicht. Also es könnte sein, dass wir hier, das typischste Konstrukt ist hier ein Mann mit mehreren Frauen.
Ich weiß nicht, ob das typische Konstrukt
so stellen sich die meisten Leute Poly vor.
Aber nicht,
die,
wenn nee, man
ich meine, aber,
was
nee, aber
zu tun
so,
hatte.
Das Typischste im Sinne von der Vorstellung, also das Klischee.
Ja, das Klischee, okay.
Das Klischee ist ja oft typisch. Also in der Vorstellung von Menschen.
Ich weiß nicht, ob das Klischee typisch ist.
Ah, du weißt, was ich meine.
Ja, ja, okay.
Und... Naja, wenn ich sage typisch schwul, spricht das immer für ein schwules Klischee.
Ja,
Okay. Mhm, the Gym.
Ja, aber ich...
Ich weiß, es stimmt nicht, aber du weißt, was ich meine. Wenn man das Wort typisch falsch benutzt.
Ja.
Und wenn man das Wort typisch für ein Synonym für Klischee benutzt, dann ja. Aber Poli ist dann nämlich auch, also wie ich es verstanden habe, oft, sagen wir haben Tim. Tim hat drei Freundinnen. Mhm. So stellen sich das viele Leute vor. Der eine Kerl, der viele Frauen haben will. Ja. So, jetzt haben die drei Freundinnen, aber auch noch Kerle, aber auch Freundinnen. Beispielsweise.
Ja, teilweise haben die aber auch miteinander, also zum Beispiel zwei von den Freundinnen können auch eine Beziehung miteinander haben.
Ja, und es ist, ich würde mir das mehr vorstellen wie eine Art Spinnennetz.
Mhm.
Mit manchen, also so, ne, mit manchen Verbindungen und manchen nicht.
Mhm.
Und es muss das auch wiederum was nicht von einem Punkt ausgeht.
Mhm.
Weil ich finde, oft stellt man sich das entweder vor, dass das...
Es gibt einen Mittelpunkt zum Beispiel.
Oft stellt man sich vor, es gibt einen Mittelpunkt wie in Sister Wives.
Mhm.
Mit dem Kerl, der irgendwie vier Frauen hat.
Ja.
Und aber das kann auch Zwischenverbindungen geben und wie gesagt, dass es nicht unbedingt eine Mitte geben muss. Aber ich wollte
gerade noch was. Es gibt auch Beziehungen mit Sicherheit, mit denen haben alle Menschen in dieser Beziehung eine Beziehung miteinander.
Manchmal oder halt gibt's
auch eine Main-Beziehung.
Aber es gibt auch keine Beziehung teilweise untereinander. Also beziehungsweise also dass die alle getrennt voneinander behandeln. Also
oder zum Beispiel, wir haben ein Paar und diese Personen haben dann individuell nochmal Beziehungen mit anderen Leuten, die aber keine Beziehung mit mehr.
Und ich habe da letztens einen TikTok zugesehen und ich fand das sehr interessant. Und da hieß es nämlich, was eine Person in Poly gelernt hat. Und das war zum Beispiel, dass man so Sachen nicht sagen soll wie, also dass man nicht die Regel aufstellen sollte in einer Poly-Beziehung, du darfst zwar Sex haben, aber du darfst dich nicht verlieben. Weil das dafür spricht, dass man, erstens spricht das dafür, dass man eifersüchtig ist, aber das reduziert auch andere Menschen nur auf Sex.
Ja.
Und das zeigt für mich so eine Größe und auch so eine Selbstsicherheit.
Ein Vertrauen, aber auch
so ein Vertrauen. Aber also ich finde, also in meinem gedanklichen Experiment, wie wäre eine Poly-Beziehung für mich? Ich finde, das würde ich jedem übrigens mal empfehlen.
Mhm.
Wärt ihr fähig, eine Poly-Beziehung zu haben? Wie fühlt sich das an? Woran macht man dann eine Beziehung fest? Das war eine sehr lange Journey für mich zu überlegen. Denn wenn ich mir überlege, woran machen die eine Beziehung fest, kann ich mir überlegen, woran mache ich eine Beziehung fest?
Mhm.
Weil normalerweise in einer monogamen Beziehung machst du eine Beziehung daran fest, dass du mit niemand anderem Sex hast. Das ist eigentlich das, was deine Beziehung ausmacht.
Und dass du mit niemand anderem auf diese Art Leben planst.
Ja, aber das ist, ich habe mit niemand anderem Sex und ich plane mit niemand anderem mein Leben. Aber auch, Lebensplanung, aber wenn du jetzt getrennt voneinander wohnst, geht es ja wirklich nur um Sex. Also auch, wie oft du die Person siehst und ob du die Person als deinen Partner introduced, aber es ist...
Ja, aber ich auch, also wirklich, wie du mit dieser Person Zeit verbringst und Zukunft planst.
Ja, aber auch deine Beziehung, steht und fällt mit einem Seitensprung oft. Also da geht es schon viel ums Ficken.
Aber ja, das ist für mich teilweise ein bisschen anders, weil ich seit längerer Zeit, also schon bei meinem Ex-Freund immer so Anflüge von offenen, also Beziehungsöffnungen hatte oder quasi Erlaubnis, also sowas wie, keine Ahnung, dass man, wenn man bei Interesse von irgendetwas, kann man vielleicht darüber reden, ob das quasi von Treue ausgenommen ist, sozusagen, dass das erlaubt ist.
Du mit einer Frau beispielsweise.
Ja.
Ja. Meine letzte Beziehung war...
Aber ich habe auch früher gesagt, also auch eher mit einer anderen Frau.
Ja, das, ja.
Weil ich habe irgendwann für mich mal entschieden, aufgrund dessen, dass, also... Ich würde gerne nochmal eine Folge über Treue machen.
Ja, das würde ich nämlich auch nochmal.
Ich würde mir das dafür aufheben.
Ja.
Was mein Statement jetzt wäre. Ja, das würde ich mir gerne aufheben. Machen eine Folge über Treue.
Ich wollte dazu auch sagen, also um das schon mal zu teasern. Also meine letzte Beziehung war offen, aber mein Freund wusste nichts davon.
Das heißt, also mein Ex-Freund. Das ist nicht die Definition einer offenen Beziehung. Es ist dann schon einvernehmlich. Das andere heißt nämlich Fremdgehen.
Ja, das wäre doch mal das Thema dazu.
Ja.
Weil ich habe dazu viel zu sagen.
Mhm.
Auch habe mich da auch, ich würde nicht sagen zu verteidigen, aber ich habe daraus viel gelernt zum Thema Treue und Untreue, was ich gerne mitteilen würde.
Ja.
Wenn wir zum Poly-Ding wieder zurückkehren, also ich finde, es erfordert von jemandem, aber dass man eine Poly-Beziehung erfolgreich haben kann, was für mich auch teilweise, also dann würde ich nochmal abstufen, eine Poly-Beziehung, wo man Sex mit anderen Leuten einfach hat, also eine offene Beziehung, oder auch eine Beziehung, wo man sich in andere Menschen verlieben darf. Und wenn du dich in andere Menschen verlieben darfst, dann zeigt es ja, dass du dass du erstens keine Angst hast, die Person zu teilen, dass du keine Angst hast, die Person verlässt dich für jemand anderen, mhm, und dass du aber auch deinen Partner nicht festhalten möchtest, falls das so wäre.
Ja. Also für du gibst mich jemanden das Level an Freiraum, was er sich nehmen möchte. So nach dem Motto, das ist jemand, der möchte bei dir bleiben, ohne einen Zaun.
Ja. Und ich finde das crazy. Also ich finde die Idee, deinem Partner zu sagen, ja, wenn ihr mal in Urlaub fahren wollt zusammen, dann macht es doch. Das klingt doch nett.
Ja.
Das erfordert sehr viel Größe. Auch ja. Sehr viel
Sicherheit, aber es erfordert auch, dass du die andere Person auf so einem Level respektierst und dir das wichtig ist, dass es der Person gut geht, dass du selbst komplett bereit bist, zurückzustecken. Du hättest jetzt ein Interesse daran, mit jemandem in Urlaub zu fahren. Mhm. Und dann sagst du, dann mach das, wenn du das gerne möchtest.
Aber
und dass ich dann nicht sage, nee, ich möchte nicht, weil ich möchte ja mit dir in Urlaub fahren und ich möchte Zeit verbringen.
Nee, aber auch ich möchte das, weil ich möchte die einzige Person sein, mit der du in Urlaub fährst. Ich wollte dazu sagen, das erfordert natürlich auch, dass du absolut nicht... dass
dir keiner Zeit neidet.
Dass du absolut nicht eifersüchtig bist.
Ja.
Und es ist so ein Ding, ich finde es immer beeindruckend.
Ja.
Auch was wäre das... auch tatsächlich auch mit einem Dreier, wenn du deinen Partner mit einer anderen Person Sex haben sehen kannst,
mhm,
ohne dass du in irgendeiner Art eifersüchtig bist, sondern dass du dir einfach nur denkst, ah, gut für sie, gut für ihn.
Aber ich würde sagen, ich war früher massiv eifersüchtiger. Ich bin richtig wenig mittlerweile eifersüchtig.
Ich auch. Also ich bin wirklich absolut nicht eifersüchtig. Ich würde sagen, ich wäre dazu fähig, also eine Poly-Beziehung zu führen. Aber mein Freund jedenfalls nicht.
Nee, ich glaube, ich wäre dazu grundlegend fähig. Ich habe da auch, was heißt Interesse dran, das ist jetzt das falsche
Wort. Ich auch, aber...
Ich bin dem absolut nicht abgeneigt. Das kommt dann drauf an. Ich musste halt wirklich eine Person halt dafür finden, so wie du eine Person für eine, in Anführungszeichen, normale Beziehung finden musst, bräuchte ich halt dann also jemanden, der da mit reinpasst.
Ja.
Mit dem ich das möchte. Und dann würde ich behaupten, dass es viel Arbeit ist. Also Kommunikation ist in der monogamen Beziehung ja schon... ein Thema, würde ich sagen.
Das wollte ich nämlich sagen. Das zeigt doch Beziehungsstärke, wenn du fähig bist, das zu tun. Das heißt ja, dass du so viel Arbeit in deine Beziehung stecken kannst, dass es funktioniert. Aber auch, dass
ich finde, Arbeit ist immer... Ich mag das Wort Arbeit nicht. Ich finde Mühe irgendwo...
Ich finde, Mühe klingt schlimmer als Arbeit für mich.
Ich weiß nicht, Arbeit heißt es...
Dass du ein Level von Kommunikation erreicht hast, wo das möglich ist. Aber auch, dass du... auch Vertrauen in... Also nicht mehr in deinen Partner hast, sondern auch in deine Beziehung, in die Stärke deiner Beziehung. Dass du dir sagst, auch wenn mein Partner eine Beziehung zu jemand anderem hat, das macht unsere Beziehung nicht weniger wert.
Ja.
Das finde ich sehr interessant, weil das heißt es ja oft. Auch diese, dass man sich nicht die Frage stellt, aber müsste ich nicht alles für meinen Partner erfüllen, was er sucht? Müsste ich nicht die eine Person sein, die das ein und alles von jemandem ist? Und ich finde, für sich selbst zu sagen, muss ich nicht sein, das ist ein Druck, dem ich nicht standhalten möchte.
Du bist ja kein Mir-Ersatz-Shake sozusagen. Also,
und selbst der ersetzt ja das Mir nicht.
Ja, ich weiß, aber also so von dem Prinzip, es gibt ja nicht mal Essen, das alles, wenn Menschen Essen sind.
Ja, da gibt es nicht Essen, was alles erfüllt.
Ja. Man will dann auch mal was anderes essen. Und das heißt nicht, dass man das eine weniger mag. Ich finde, jetzt haben bestimmt Menschen ein Problem, also das so sich vorzustellen. Aber wenn wir wirklich an dem Level an Offenheit ankommen und Selbstsicherheit, dass man sich sagt, das ist mein Lieblingsessen, das ist mein Standardessen, und ich will das nicht aufgeben.
Oder auch zu sagen, das ist Teil meiner Main Diet und ab und an habe ich mal einen Cheat Day. Das klingt jetzt hart, ein Cheat Day, oder?
Nee, aber ich finde, ab und an esse ich halt mal was anderes. Also, keine Ahnung.
Wollte ich dann auch wieder sagen, das hat ja, also Poly hat ja, also richtig, richtig Poly zu sein, hat ja nicht mehr was mit Abwechslung zu tun.
Nee, es ist hier, es gibt doch geschlossen Poly und es gibt auch offen Poly.
Wenn du wirklich in so einem Poly-Netz lebst, ist crazy.
Ja.
Also crazy im Sinne von...
Aber wenn du so viele Menschen gefunden hast, die du auf diese Art magst...
Das ist
amazing.
Aber das ist ja auch der Punkt, den da viele Leute machen. Die sagen dann, jemand, der poly ist, der findet nicht die eine Person, die zu ihm passt und der nimmt quasi Teile von Personen. Ah, die passt mir da, die erfüllt den Teil von mir, die erfüllt das, was ich mag. Ja, und ich würde
jetzt mal behaupten, dass in den meisten monogamen Beziehungen dein Partner nicht alles erfüllt.
Nee, aber das wäre so ein, die Person ist zum Ficken da, die andere auch.
Nee.
Und die Person macht den Haushalt und die Person mag ich dafür, dass ich mit ihr Zeit verbringen kann.
Es gibt mit Sicherheit auch nicht ideale oder nicht so gute Polybeziehungen, in denen man irgendwo gesettelt hat, sozusagen. Und
da wollte ich nämlich gerade sagen.
Das finde ich doof.
Das wollte ich nämlich gerade sagen.
Das finde ich bei einer.
Nee, aber das sagt ja auch in dem Fall dann nur, dass Poly-Zweckbeziehungen sind, die nicht halten können. Und das finde ich sehr unfair den Beziehungen gegenüber. Weil das würde ja auch bedeuten, dass du sagst, ja, aber man kann sich, also die können sich ja nicht lieben. Und ich kann den Gedankengang davon sehr gut verstehen,
ja.
Denn ich kann zum Beispiel sagen, das war schon schwierig, meinen Freund jetzt zu finden und Gefühle für jemanden so zu entwickeln. Und ich kann mir schwer vorstellen, dass ich das mit einer anderen Person schaffe. Und
ja.
Aber das würde ja auch heißen, dass ich dann, wenn ich dann nicht an Polybeziehungen glaube, dann, dass ich mich dem Gedanken davon verschließe. Und ich würde von mir selbst sagen, ich bin offen genug zu sagen, im Verlauf meines restlichen Lebens, was noch sehr lange sein kann, easy so 60 Jahre, dass es in dem Verlauf keine weitere Person geben wird, mit der ich mir irgendwie was vorstellen kann, dass ich,
ja.
Das klingt doch absurd,
ja.
Dass ich jetzt an dem Punkt, wenn ich also jetzt mit meinen 25 mir denke, oh, ich habe jetzt eine Person gefunden und die wird den Rest meines Lebens alles erfüllen, was ich jemals in einem Partner möchte.
Und ich werde nie mehr irgendjemanden, der irgendwie in irgendeiner Form mich auf irgendeine Art, keine Ahnung, tickelt, kennenlernen.
Finde ich krass, aber also auch wenn du das natürlich mit vollen Stücken sagen kannst, hast du natürlich meinen Respekt. Dann,
ja.
Dann bin ich glücklich, dass ihr eure Liebe habt.
Wo ich es dann schade für dich finde, dass es also nur eine Person gibt.
Nee, aber also.
Also auch schön, aber wenn du es dich wirklich komplett erfüllt, aber ich finde es trotzdem irgendwo schade.
Aber also ich, dann würde ich nämlich sagen, ich find's Respekt, wenn du deinem Partner sagst, dann entdeck das doch mit einer anderen Person.
Ja.
Freut mich, wenn du die Erfahrung machen kannst.
Mhm.
Und ich weiß nicht, dass, wenn du dem Partner, also deinem Partner diesen Freiraum nicht geben kannst, dann heißt es ja, dass du deine. Dann finde ich irgendwie, heißt das teilweise, dass du deine Beziehung nicht stabil genug siehst, dass du Angst hast, dein Partner verlässt dich für jemand anderen.
Ja, also das kommt halt alles in die Richtung, weil ich zu treu bin.
Ja, 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 aber also.
Ja, ja, ja. Okay, wir haben jetzt auch ein bisschen über Pauli gesprochen.
Haben wir. Ich hätte ja. Da jetzt auch noch viel zu sagen zu, glaube ich, ja. Teilweise. Auch, es ist halt auch ein sehr, sehr großes Thema.
Es ist ein Riesenthema und bei Poly ist auch so bunt sozusagen.
Ja, da gibt es auch wieder sehr viele Abstufungen. Ja. Ist ja auch irgendwie ein eigener Regenbogen. Ja. Aber wie gesagt, wenn jemand richtig, richtig Poly ist, hat er definitiv meinen Respekt. Ich finde, das spricht für Größe und für Reflexionsfähigkeit und für emotionales Wachstum.
Und Kommunikationsfähigkeit.
Aber Kommunikationsfähigkeit spricht für mich auch für emotionales Wachstum.
Ja. Well done.
Well done, wirklich. Ich bin beeindruckt. Ich bin dann richtig beeindruckt. Auch, dass man mehrere, ich finde das ja auch das Krasse ist, du musst hier dann mehrere Leute finden, die auch alle sowas können. Die auch alle so wenig eifersüchtig sind,
was ich
dass
mich,
es für die
aber andersrum frage, würde man unsere Beziehung als Poly definieren?
Ja, da habe ich auch drüber nachgedacht. Also, weil wir sind ja sehr, sehr enge Freunde und wir haben jeweils Partner und wir leben alle zusammen.
Zu viert?
Ja. Also, und das ist ein sehr interessantes Konstrukt ja schon alleine.
Und wir planen aber auch in einem Vierergespann
weiterzuleben.
Ja.
Und da ging's auch schon um Unterhaltung, weil man ist ja also ein schwules und ein lesbisches Paar. Sollte man also über Kinder auf lange Sicht nachdenken und so weiter. Wo ich jetzt übrigens nicht irgendwas hören möchte wie, ihr solltet keine Kinder haben. Dann hört ihr wirklich den falschen Podcast.
Ja.
Dann
ist das hier kein Space für euch.
Nee, ist dann wirklich kein Space für euch. Ja. Aber ja, ich würd teilweise sagen, es hat natürlich Poly-Anflüge.
Ja.
Weil
es gibt auch Poly-Beziehungen, da haben nicht alle Menschen in dieser Beziehung
Sex.
Oder auch keine romantische Liebe, sondern platonische Liebe, sozusagen.
Ja.
Und ich würde schon von platonischer Liebe auf so einem gewissen Level sprechen.
Ja. Nee, aber ich finde auch, wenn man dann Poly definieren würde als eine mehrpersonige Lebensplanung, auch langfristige wirkliche Lebensplanung.
Oder einfach Liebe mit, also es kann ja auch
irgendwie. Ja, Liebe ist ja auch, kann ja auch sehr freundschaftlich sein. Ich finde übrigens, das ist was, worüber auch sehr wenig gesprochen wird, das, was auch dazu spricht, dass wir romantische Liebe so sehr auf, also die monogame romantische Liebe so sehr fetischisieren? Fetischisieren?
Weiß nicht, ja.
Denn es gibt auch freundschaftliche Liebe und ich finde, wir sollten unseren Freunden öfter sagen, dass wir sie lieben und wie sehr wir sie wertschätzen, weil die machen einen großen Teil in unserem Leben aus und ich finde diese Idee von auch besonders im Straight-Bereich, du hast deine Freunde, deine Freundinnen, also besonders für Mädchen, wird gesagt, du hast deine Freundinnen, bis du deinen Mann hast.
Ja.
Und dann hast du Freundinnen, die auch Männer haben. Aber du hast primär deinen Mann und deine Kinder. Und die haben alle dein An und Aus zu sein. Und die Freundschaften, die du vorher aufgebaut hast, die dir wichtig waren, die du am Laufen gehalten hast, die sind dann nicht mehr wichtig, die haben dann nicht mehr zu zählen, sondern nur deinen Mann und deine Familie. Finde ich irgendwie immer falsch. Das ist auch...
Schade.
Finde ich, ganz ehrlich, das ist eine Form davon, Leute zu benutzen.
Ja.
Du benutzt sie dann nämlich nur als Spielzeug. Ja, als Lücke, bis du deinen Mann hast. Und ich finde das nicht okay. Das ist nicht ein Gefühl, das du Leuten geben solltest.
Ja, und das fängt dann in diesem späten Teenager bis jungen Erwachsenen, also so in den End-Teenager-Jahren bis frühen 20ern, da werden dann so diese Mädchengruppen, dann hat dann da eine Freundin, hat dann da jemand einen Freund und dann ist dann der Freund die Hauptattraktion, was ich irgendwo ja verstehe. Aber dann werden Freundinnen so ein sehr, sehr stiefmütterlich behandelt. Aber pass auf, dann ist diese Freundschaft, diese Beziehung vorbei. Und dann sind die Freunde wieder ganz, ganz
gefragt. Haben die plötzlich wieder ganz viel Zeit, kommen angekrochen und machen nicht nur alles mit ihrem Freund. Weil den gibt es ja dann nicht mehr. Ich finde übrigens auch dieses, dass Leute in Beziehungen plötzlich so tun, als hätten die ja nie Sex mit irgendjemand anderem gehabt.
Ja.
Das gibt es richtig gerne, so ein Nö, ich hab ihn
nur... weiß ich nicht, kann ich gar nicht zu sagen.
Es ist nie passiert, dass ich mich besoffen habe und auf der, also diese, das ist teilweise so deine Freundin, die sich besoffen hat im Club und dann auf der Clubtoilette mit dem Kerl gevögelt hat. Und das ist dann nie passiert, darüber darf nicht geredet werden.
Nee. Das darf mein Freund nicht wissen. Ich fand es immer seltsam, wenn man so große Geheimnisse vor seinem Partner hat.
Nee, auch nicht mehr, wenn man so tut, als hätte man nie Sex vor seinem Freund gehabt. Das ist doch okay, das haben wir doch alle gemacht. Also,
nicht alles, es gibt doch wirklich diese komischen...
Ja, aber also, ist das ja in Ordnung, mal Sex vor seinem Partner gehabt zu haben?
Ja, ihr kanntet den noch nicht.
Ja, das ist doch kein Betrug. Tut doch nicht so, als wäre das Betrug. Das nimmt eure Beziehung doch nichts weg. Du hast dich ja dann für den entschieden.
Ja, und
der hat jetzt, sich ja dann
wenn
für
du
eben
monogam lebst, dann hast du jetzt vielleicht keinen Sex mehr mit anderen, also wahrscheinlich keinen Sex mehr mit anderen Leuten hoffentlich. Dann ist das doch in Ordnung.
Und dazu muss ich was sagen. Ich finde, weil wir schon vorher darüber geredet haben, eine Beziehung oder eine Ehe ist nichts, was mich beeindruckt. Also wenn mir jemand sagt, er ist verheiratet, klatsche ich nicht dafür.
Denke ich mir, ja, also wenn du, ich hoffe, du hast also ihr habt dann eine schöne Beziehung, ist gut für dich.
Nicht,
primär
denke ich mir erstmal.
Kein Achievement.
Primär denke ich mir erstmal, also ihr wolltet steuerliche Vorteile. Und dann, und ihr wolltet eine Party haben. Und dann, würde ich erstmal gucken, dann gucke ich, wie, also dann lobe ich eher Leute dafür, wie deren Ehe läuft.
Ja.
Also ich finde, nur verheiratet sein ist ja kein Kunststück. Gut verheiratet sein, eine gute Beziehung zu führen, sich tatsächlich aktiv zu lieben, mit seinem Partner Zeit zu verbringen, mit seinem Partner gerne Zeit zu verbringen. Auch nicht nur, also auf so eine komische, dieses, dass man nicht nebeneinander herlebt. Diese, ich gehe arbeiten, du gehst arbeiten, wir sehen uns zum Fernsehen.
Und dann fahren wir aber mehr im Urlaub.
Ja. Und am Wochenende gehen wir mit Freunden weg und reden danach darüber, wie sehr wir die Freunde hassen.
Ja.
Oder...
So seltsame Beziehungen.
Oder auch, wir gehen mit unseren Freunden weg und wir bleiben so lange aus, dass wir danach keine Zeit miteinander verbringen müssen.
Mhm. Und wir gehen auch, haben individuell viele Abendaktivitäten, damit wir nicht so abends zusammen sein müssen.
Ja. Deswegen, also ich finde, eine gute Beziehung ist das, was ich eigentlich lobe, aber nicht einfach nur eine Beziehung. Das ist wirklich kein Kunststück. Jeder kann jemanden finden für eine Beziehung.
Ja.
Also... Ist auch übrigens ein anderer Punkt. Definiert euch nicht über eure Beziehung.
Ich habe eine, ich habe keine.
Das ist nicht wichtig.
Nicht auf die Art.
Nee. Ich finde auch, also eine Beziehung ist wichtig für dein Leben, aber nicht diese Box, Single oder nicht.
Und ich würde behaupten, du kannst keine gute Beziehung führen, außer du hast schon mal an dir gearbeitet.
Ja, außer du bist im Reinen mit dir. Und ich kann das aus persönlicher Erfahrung sagen, dass ich einfach Beziehung... dann gemieden habe. Also besonders, weil ich ja meinen Ex-Freund so viel betrogen habe und ich mir dachte, ich will das niemandem mehr antun.
Mhm.
Und ich mir dachte, nee, ich habe jetzt erstmal eine Beziehung, sobald ich mit mir im Reinen bin, weil das spricht nicht für eine gute oder gesunde Beziehung oder einen guten, gesunden Menschen. Also.
Ja.
Und die Beziehung lief dann auch natürlich nicht gut. Und dann dachte ich mir, nee, ich will erstmal an mir selbst arbeiten, bevor ich überhaupt fähig bin, eine richtige Beziehung zu haben. Ja, ich würde sagen, wir
beenden es an dieser Stelle.
Ja, haben viel drumherum herumgeredet.
Ja.
Okay, ja. Tschüss.
Bis dann. Ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Und folgt uns auf Instagram unter
Lena und Leon.
Gebt uns Fragen, Feedback, Anmerkungen.
Ich habe nicht aussprechen dürfen.
Okay.
Lena und Leon Podcast. Alles mit Unterstrich.
Okay. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Okay. Bye.
Bye.